Bitte öffnet eure Bibel mit mir in 1. Samuel Kapitel 14. Wir fahren dort fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. 1. Samuel Kapitel 14. Wir lesen und betrachten gemeinsam die Verse 1 bis 23. 1. Samuel Kapitel 14, die Verse 1 bis 23. Dies ist das Wort des Herrn unseres Gottes. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Mikron ist. Und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ichabods Bruder, der Sohn des Pineas, des Sohnes Elis, der Priester des Herrn in Silo, trug das Ephod. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bozes, und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir in unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf den Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Sogar die, welche auf Posten standen und der Verheerungszug, erschraken, und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Und die Späher Sauls in Gibea Benjamin schauten aus, und siehe, das Getümmel wogte hin und her. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sprach Saul zu Achia: Bringe die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israels. Und während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immerfort größer. Da sagte Saul zum Priester: Lass es bleiben. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, wurden aufgeboten. Und als sie zum Kampf hinzukamen, siehe, da war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen. Es herrschte die größte Verwirrung. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen und mit ihnen von ringsumher ins Lager hinaufgezogen waren, wandten sich zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. Auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, und sie setzten jenen im Kampf nach. So rettete der Herr an jenem Tag Israel, und der Kampf wogte bis Beth-Aven hinüber. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Geschichte und die Freundlichkeit, die du deinem Volk erwiesen hast. Du bist in völliger Kontrolle über alle Dinge und dein Herz schlägt für dein Volk. Und dir gefällt es, uns zu retten vor unseren Verfehlungen und vor unseren Feinden. So bitten wir dich, himmlischer Vater, dass du uns ein Verständnis deiner Freundlichkeit schenkst und dass wir ein Volk sein, das gestärkt sei durch die Beispiele derer, durch die Vorbilder derer, die vor uns waren und die deine Macht erlebt haben, wie wir es heute in deinem Wort finden dürfen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, da haben wir den Bericht von Kapitel 13 gelesen, wie Saul so stolz war und einen furchtbaren Preis dafür gezahlt hat. Wir lasen auch im Besonderen, wie sein Sohn Jonathan einen Vorposten der Philister geschlagen hatte. Und was ist danach passiert? Saul, wie er eben war, hat sich selbst gerühmt. Er hat allen gesagt, dass Saul diese Feinde bei Gibeah geschlagen hat. Wir müssen nicht in die Idee hinein, wir müssen nicht forschen, ob er den Ruhm von seinem Sohn geklaut hat. Aber es geht darum, dass er eine Armee zusammenrufen will gegen die Philister, wo er überhaupt keinen echten Plan hat. Und das große Problem, das größte Problem letztes Mal, wie wir gesehen haben, war, dass er den Herrn nicht gesucht hatte. Und er hat eine Armee zusammengerufen gegen die Philister. Und die haben dann davon gehört, die Philister, und haben ihr eigenes Volk zusammengerufen. Und es war eine absolut krass große Armee. Es waren 30.000 Streitwagen und 6.000 berittene Reiter und dann noch normale Kämpfer zu Fuß, die nicht zu zählen waren. Das war eindrücklich. Und als die Israeliten diese große Streitmacht gesehen haben, was taten sie? Natürlich waren sie erschrocken. Sie sind auseinandergestoben und haben sich in Höhlen verborgen. Und wie wir heute Abend auch gelesen haben, haben sich sogar manche sind sogar zu den Feinden übergelaufen. Die haben gesagt, wenn diese Macht gegen uns antritt, dann ist es besser, zu ihnen überzulaufen. Und so haben sie gedacht. Und Saul war nun war unvorbereitet gegenüber dieser Armee und hatte den Herrn nicht gesucht und hat das Volk nun bei Gilgal zusammengerufen, wo das Volk zuvor die Leitung von Gott gesucht hatte. Und sie warteten, bis Samuel kommen möge, dass der Herr dann auch Leitung schenken möge. Denn sie wussten, aber es war nun völlig außer Ordnung, denn das hätten sie ja zuerst machen sollen. Saul hatte versucht, eigenwillig Dinge zu tun, in seiner eigenen Kraft, und sich selbst zu versichern. Und uns wurde gesagt, nach 7 Tagen, im Text letztes Mal, dass Saul dann wieder die Dinge in seine eigenen Hände nahm und selbst dem Herrn opferte und nicht nur und als König den Dienst tat, den er nicht tun sollte, nämlich opfern. Und so hat Gott ihn verflucht und hat verheißen, dass sein Haus verfallen werde und ein anderer König aufstehen werde nach Gottes Willen und nach Gottes Weisheit. Und als Saul nun ging, das, was einst eine Armee von 3000 Israeliten war, waren nun 600 Mann, die er, wie wir gerade gelesen haben, zurückgeführt hat in einer Höhle, um unter einem Granatbaum sich zu verstecken vor dieser überwältigenden Armee der Feinde. Aber es gibt noch einen anderen Mann, oder? Es gibt noch den Jonathan, der Sohn von Saul, der ein bisschen wie ein Rebell war. Und das ist die Geschichte seines Glaubens in Gott und der Glaube in die Souveränität Gottes. Und wie dieser Glaube ihn zu einer glaubensbezogenen oder begründeten Handlung führte. Das erste, was wir heute betrachten, Glaube und Handlung. Und das zweite, die souveränen Mittel von Gott,
die souveränen Mittel von Gott. Das sind zwei Punkte heute. Wenn wir nun zum ersten Vers von Kapitel 14 kommen, da sehen wir diesen geheimen Plan. Er wendet sich zu seinem Waffenträger. Der Waffenträger wird hier nie namentlich genannt. Er ist einfach nur der Waffenträger. Es ist kein Namen, er trägt keinen Namen, der jetzt auf einer bekannten Liste wäre. Und Jonathan spricht zu ihm: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Und der Waffenträger, Jonathan wusste, da zwei Leute mit vielleicht 600 Leuten Anhang gegen eine Armee von über 37.000. Und vielleicht würde man entweder denken, ja, toll, lass uns gehen, oder bist du wahnsinnig? Nee, keine dieser Antworten. Sondern der Plan wird ausgeführt. Jonathan und der Waffenträger gehen und gehen zu diesem Lager. Sie sind voller Gewissheit. Sie sind mutig, vielleicht auch ein wenig waghalsig. In Vers 2 sehen wir, in Vers 1 heißt es noch, dass es Saul nicht erzählt wird. Es wird uns sogar gesagt, dass Saul an einem bestimmten Ort ist, nämlich außerhalb dieses Granatbaumes. Was ist dieser Granatbaum? Ob es vielleicht eine Höhle ist, die bei einem Granatbaum liegt, oder eine Höhle, die ähnlich geformt ist wie ein Granatbaum. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Und ich möchte hier nicht zu sehr in diesen Namen gehen. Es ist einfach ein historischer Bericht, ein Detail, das damals bekannt war. Ein Platz, den die Leute damals kannten. Deswegen wird uns das auch erzählt. Es ist ein historisches Detail, was hier berichtet wird. Und wenn ihr fortfahrt und lest, dass Saul mit den 600 Männern und auch der Priester ist dabei, der Achia, der seinen Priesterdienst auch tut, indem er sich um die Leute kümmert. Und dann kommen wir zu Vers 4. Wir lesen über den Pfad, den sie nahmen. Es wird erzählt, zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, gab es eine Felszacke. Ein sehr bergiger Abschnitt. Es ist wahrscheinlich so wie ein Pfad, der durch einen tiefen Einschnitt durchführt, so V-förmig, wo dann Zacke auf der einen Seite diese Felszacke ist, diese Spitze, und diese eine Felszacke wird Boses genannt. Und es ist wieder ein historisches Detail hier. Deswegen ist es nicht so entscheidend, auch wenn man jetzt dem Namen von Boses nachgeht. Auf der anderen Seite ist ein anderer Felszacke. Und sie wird Senne genannt. Und Senne, je nachdem, wie wir es verstehen wollen, ist einfach eine Anhöhe. Aber es ist wichtig, denn auf der einen Seite, die nördliche Seite, ist dieser Bereich namens Michmas. Und in Vers 13 wurde uns ja gesagt, da haben die Philister sich versammelt. Der Vorposten der Philister rückte bis zum Pass von Michmas vor. Und dann südlich, die andere Zacke ist gegenüber Geba. Erinnert euch, da hat Jonathan die Philister überwältigt. Das ist jetzt auch sehr nah. Wo die Armee von Saul sich lagert. In Vers 6 wird nun der Plan ausgeführt. Als ich das betrachtet habe, da dachte ich nur, sie sind quasi zwischen den Feinden. Sie können auf die Feinde herabblicken. Und auch dem Volk Israel, das Und diese Armee, die feindliche Armee hat das vielleicht nicht gemerkt, auch die Israeliten haben das nicht gemerkt. Hier sind zwei junge Männer in der Mitte zwischen dem Volk Gottes und den Feinden Gottes und sie gehen mutig in etwas, was leicht ein Todestal für sie sein könnte. Und wer sind ihre Verteidiger? Die Feinde, die hatten ja Steinschleudern und Pfeile, die hätten da einen Regen von tödlichen Geschossen auf die beiden Männer schicken können. Und doch bewegen sich die Männer trotz dieser Gefahr auf die Philister zu. Und man könnte das als verrückt bezeichnen. Aber es geschah aus Glauben. In Vers 6 lesen wir diese wunderbare Bekräftigung des Glaubens. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Das ist eine wunderbare Aussage, wenn du das liest. Dann nimm dir etwas Zeit. Denn du könntest sagen, es kann sein, dass der Herr für uns dient oder für uns wirkt oder nicht. Aber ich denke nicht, dass das die richtige Art ist, das zu verstehen. Denn dann wird ja ein Zweifel unterstellt. Vielleicht wird er uns retten, vielleicht auch nicht. Aber ich denke, der zweite Teil dieses Verses in Vers 6 gibt uns ein Verständnis, dass Jonathan nicht meint, der Herr wird uns vielleicht nicht retten, sondern es ist eher ein Glaube hier. Es ist die Freiheit des souveränen Gottes. Gott wird wirken. Gott wird ihnen helfen. Er kann es tun, wie er will, indem er eine Armee schickt oder indem er nur zwei kleine israelitische Männer schickt. So liest sich der Satz für mich. Der Herr kann durch uns wirken. Nichts kann den Herrn hindern, durch viele zu retten oder durch wenige. Und eine der Dinge, die ich euch auch zeigen will, ist, dass dieser Glaube ihm davor bewahrt, dass er Gott sagt, wie er wirken soll. Das ist doch etwas, was wir oft tun, oder? Oft finden wir uns selbst in schwierigen Situationen, wahrscheinlich nicht zwischen Armeen, aber in schweren Situationen, vielleicht in der Arbeit oder wir wollen Leitung oder irgendwie Anleitung für etwas, wie wir umgehen sollen mit Dingen im Leben, vielleicht auch mit Finanzen. Und wir sagen zum Herrn, Herr, ich möchte, dass du mir diese neue Arbeit gibst, damit ich zu diesem Ort gehen kann, wo es besser ist. Oder Herr, ich möchte, dass du mein Kind so und so handeln lässt, dass es exzellent sein oder dass es diesen Job bekommt oder das wäre nämlich gut für das Kind. Ich möchte diese Art von Arbeit, ich möchte diese Art von Haus, das ist das Beste für unsere Familie. Wir sagen Gott, was er tun soll. Aber das tut Jonathan hier nicht. Hier sagt Jonathan einfach, mein Gott ist mächtig und er kann tun, was immer er will. Und ich glaube, dass er uns liebt und dass er etwas tun wird. Und seht ihr, das ist dieser Glaube in Gott, der ihn dazu befähigt, zu handeln. Das ist das Erste, was wir ihn hier erwähnen hören. In Vers 6, sie sind auf dem Pfad. Das ist im Herzen und Gedanken von Jonathan. Bis wir zu Vers 6 kommen, wird es... Hier sagt er es dem jungen Mann. Und ich denke, es ist ein wunderbarer Glaube. Ein Glaube an die Treue Gottes. Und vielleicht wundert uns das ein bisschen. Wie viele von uns würden gegen eine solche Armee anlaufen? Weil wir glauben, dass Gott uns liebt und dass er uns helfen wird. Der Glaube, der hier zum Ausdruck kommt, ist gewaltig. Das ist ein Glaube, der größer ist als die Armee der Philister. Das ist ein Glaube an die Macht Gottes des Himmels. Ich liebe es, wie der Waffenträger in Vers 7 antwortet. Er sagt zu ihm, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Das ist eindrücklich. Denn es zeigt uns die Folge des Glaubens von Gläubigen. Er sagt nicht, ja, Jonathan, unser Gott ist so stark und wir können alles tun. Nee, er weist eher auf den Glauben von Jonathan. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Tu, was du willst. Er sagt, Bruder, ich möchte dir folgen. Er ist inspiriert durch den Glauben dieses Mannes. Es hat einen großen Einfluss auf die Willigkeit anderer, ihm zu folgen. Ist das nicht ein Zeugnis für uns? Wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Handelst du wie ein Ungläubiger in Panik? Schmilzt du dahin vor Sorge? Oder bist du stabil und handelst, als würdest du an Gott glauben und dass Gott dich liebt und dass Gott dir verheißen hat, Gutes zu tun? Der Glaube von Gläubigen hat eine große Zeugniskraft, auch gegenüber Ungläubigen, aber auch gegenüber Christen, Mitchristen, die nicht das ganze Bild sehen. Ihr Lieben, unterschätzt nicht das Zeugnis eines christlichen Glaubens, eines zuversichtlichen Glaubens an den souveränen Gott. Es ist so mächtig, wenn ein Bruder zu jemandem sagt, ich gehe mit dir in die tiefsten Tiefen des Todes und in Vers 8 heißt es, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Denk nur dran, wir gehen zu den Feinden, die uns angreifen werden. Wir schleichen uns von den Israeliten weg, aber wir marschieren durch das feindliche Tor. Und ich denke, wenn Leute auf der Autobahn sind, wenn sie liegen bleiben und dann diese gelbe Weste haben, die schleichen nicht, sondern sie sind auffällig sichtbar. Und die Jonathan und sein Waffenträger gehen jetzt ganz sichtbar zu den Feinden. Wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wir wollen sie ihnen zeigen. Vers 9. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir in unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Seht ihr, da ist eine... Er denkt darüber nach. Sie kommen... Also Jonathan ist hier nicht selbstmörderisch unterwegs, sondern er geht davon aus, dass diese Leute auf sie zukommen werden. Er denkt drüber nach. Er wird sagen, wir handeln oder reagieren auf ihr Handeln, wenn es dazu kommt. Jonathan ist überzeugt, dass Gott sie bewahren wird. Und in Vers 10 sagt er, wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, und das soll uns als Zeichen dienen. Wenn du jemals einen Film geschaut hast über historische Kämpfe oder Star Wars, weiter oben zu stehen, ist ein Vorteil. Es ist nicht nur so, dass die Philipper oben auf sind, sondern Jonathan und sein Waffenträger werden Hände und Füße brauchen, um hinaufzuklettern. Also können sie nicht wirklich ihre Waffen gebrauchen. Was muss die Person, die auf der Spitze der Leiter steht, tun? Nicht viel. Ein Schlag mit dem Schwert nach unten und fertig, du bist tot. Also es ist quasi wie eine Belagerung. Es ist eine sehr gefährliche Situation. Also ist es verwirrend, wenn Jonathan hier sagt, er möchte lieber hinaufgehen. Aber genau das denkt er hier. Und dieses Hinaufgehen in das Lager der Philister auf Einladung hin, wo Jonathan erwartet, es sind 37.000 und diese Leute sind keine Gefahr. Also diese 37.000 werden denken, die beiden Männer da sind keine Gefahr. Das ist ja keine Gefahr. Wenn ihr in Vers 11 seht, sagen ihr die Philister, siehe, Hebräer kommen aus den Löchern heraus. Also sie beschimpfen sie oder verspotten sie. Aber Jonathan vertraut auf Gott. So viele Leute, wann immer sie über die Souveränität Gottes nachdenken und die Verantwortlichkeit des Menschen, dann sagen sie, wenn Gott souverän ist, dann wird er mich bewegen. Denn er ist ein Schachspieler und ich bin eine Schachfigur auf dem Brett. Und wenn ich den nächsten Schritt gehen soll, wird er mich als Figur bewegen. Wenn Gott das und das geschehen haben will, getan haben will, wird er das tun. Aber die Souveränität Gottes sollte die Gewissheit sein. Es sollte nicht dazu führen, dass man sagt, Gott bewege mich, sondern dass man im Glauben sich sagt, wenn Gott souverän ist, kann ich handeln, weil ich weiß, dass er über all diese Dinge regiert. Und dass ich nicht nur eine Verantwortlichkeit habe zu handeln, sondern ich habe eine Gewissheit in meiner Handlung. Und Jonathan war nicht passiv. Er war nicht, Gott wird nicht passiv bleiben, sondern er wird handeln. Er stärkt die Handlung derer, die Glauben und Vertrauen in ihn haben. Wenn Gott souverän ist, dann kann Jonathan diesen Berg mit seinem Waffenträger erklettern, ohne die Waffen in der Hand zu halten. Er ist zuversichtlich, denn er hat einen allmächtigen Gott, der ihm gegen diese Armee beisteht. Und dasselbe gilt für uns. Ich denke, eine Geschichte über Johannes Wesley, John Wesley. Ich denke, es hat mit George Whitefield zu tun, der Evangelisierte. Vielleicht kennt ihr diese zwei großen Männer, die in der Gemeinde Gottes gewirkt haben. Sie waren gesegnete Amtsträger in England und beide haben draußen evangelisiert. Sie waren evangelisch-methodistisch geprägt, aber Wesley war arminianisch. Er glaubte an die Stärke des Menschen und er denkt, dass Gott Männer in ihrem freien Willen bestärkt und lenkt. Und Whitfield ist reformiert und glaubt an die Kraft Gottes. Und diese beiden Freunde waren in Oxford. Sie kommen zurück, sie sind in einem Raum und beten, liegen auf ihren Knien. Und da ist Wesley, der den Herrn, belagert mit all diesen Dingen, die er als Anliegen hat. Oh Herr, bitte tu das, hilf mir. Lass mich nicht versagen. Bitte hilf. Er ruft zum Herrn und er betet anhaltend. Und anhaltendes Gebet ist gut. Aber als er Wesley dann über seine Schulter blickt, hört er das Schnarchen des anderen Mannes, von Whitfield, der nicht auf seinen Knien liegt, sondern in seinem Bett liegt und schläft unter seiner Decke. Und Wesley sagt, wie kannst du es wagen? Glaubst du nicht an Gott? Wie kannst du jetzt schlafen und nicht beten? Und Whitfield sagt, ich kann schlafen, weil ich an die Souveränität Gottes glaube und nun kann ich schlafen. Er glaubt, sein Gott wird das Gebet beantworten. Und dass Gott das Gebet antworten wird, ob er die ganze Nacht betet oder ob er im Gehorsam zur Ruhe sich legt und erholt. Der Glaube an die Macht Gottes sollte uns zu eifrigen Evangelisten machen, aber es sollte uns auch das Vertrauen schenken, dass Gott das tun wird, was er tun wird für sein Volk, und wir können ihm zur Ruhe kommen. Wir sehen die Verse 11 bis 23, die souveränen Mittel Gottes. Die souveränen Mittel Gottes, die souveränen Methoden oder die souveränen Methoden Gottes, können wir auch sagen. Und wir lesen in Vers 11, dass sie nun diesem Plan folgen und sie zeigen sich den Philistern. Und die Philister sagen, seht, die Hebräer kommen aus ihren Löchern, wo sie sich versteckt haben. Also sie verspotten sie. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan zu und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch was lehren. Das könnte also jemanden nervös machen, was die da sagen. Also, werden die jetzt getötet werden? Aber was macht Jonathan? Jonathan sagt, steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Er sagt, das ist das, was wir, worauf wir gewartet haben, was wir erwarten. Und du fragst vielleicht, wie wusste er, dass das so geschehen würde? Wie wusste er das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, vielleicht hat er es gehofft. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei mögliche Sachen. Aber ich weiß, dass wenn er wusste, dass der Herr das geantwortet hat und dieses Zeichen gegeben hat, dann war er bereit zu gehen. Voller Mut und im Angesicht seiner Feinde. Wenn wir weitergehen, Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Ein Kommentator hat es gelesen, hat das vielleicht zu weit Jonathan kommt hin und ist wie ein Rugby-Spieler, der einfach die Leute da wegstößt und zu Boden wirft und dann tötet sie der Waffenträger. Aber ich denke, das ist zu poetisch, um das Töten von Feinden zu beschreiben. Jonathan und sein Waffenträger, die besiegen diese 20 Leute. Wir gehen weiter in Vers 14, diese Handlung. In diesem ersten Gefecht haben sie 20 Männer erschlagen. Es ist schwer zu erklären, was hier steht in Vers 14. Vielleicht die Größe unserer Kirche hier, also es ist eine große Fläche. Ich weiß, dass Hektar und Acker nicht wirklich das ganz umfassen. Die haben über 20 Männer in einem, also es ist ein entscheidender Schlag. Denn in Vers 15 lesen wir, es entstand ein Schrecken im Heerlager auf dem Feld und mit dem ganzen Volk. Und als sie sahen, wie diese 20 Mann gefallen sind unter den Händen von nur zwei Männern, da sind sie erzittert. Und es wird gesagt, dass die Erde erbebte. Also hat Gott hier vorgesorgt. Und die Leute sagen, das ist ein Wunder. Und andere sagen, nein, wenn jetzt einfach Flammen ausbrechen würden. Nein, Gott wirkt durch Schöpfungsgeschehnisse. Gott kontrolliert alles. Auch als wir vor ein paar Wochen ein Erdbeben in Stuttgart hatten, hat Gott das in der Hand gehabt. Ein Erdbeben und zwei mutige, tapfere Israeliten haben in Vers 15 die Leute in eine große Panik versetzt. Gewöhnliche Methoden, die der Gott des Himmels in seinem souveränen Willen gebraucht. In Vers 16, die Wächter Sauls in Gibea Benjamin schauten aus und siehe, das Getümmel wogte hin und her. Und sie blickten auf das Lager der Philister und sagten, hey, da passiert irgendwas. Da ist also diese riesige Anzahl, da merkt man natürlich, wenn was passiert, wenn so ein riesiges Herder liegt. Und Saul dachte sich, vielleicht sind ein paar Leute weggegangen von uns, um da irgendwas auszulösen. Und dann haben sie geforscht und haben gesehen, Jonathan und sein Waffenträger sind weg. Und halt dieser mutige Sohn Saul ist weggegangen. Und etwas ist nun passiert im Lager der Philister. Mir gefällt die Antwort von Saul hier in Vers 18. Er sagt zu Achia, bringe die Lade Gottes herbei. Und wird berichtet, im historischen Bericht, für den, vielleicht sogar für den israelitischen Leser damals, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israels, diese hölzerne Truhe. Und Saul hat ein bisschen die Lektion gelernt. Er sagt jetzt, bevor wir zu den Philistern gehen, lasst uns Gott fragen. Und er sagt, ich werde das nicht anfassen, ich habe ein bisschen was gelernt. Also Achaia, fass du die Lade an. Du machst den Priesterdienst. Saul hat also was gelernt. Und wenn wir weiterlesen, Vers 19, während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immer größer, immerfort größer. Und er sagte zum Priester bereits, bete. Und was sagt Saul nun zum Priester? Er sagt, lass es bleiben. Also wir können nun sagen, Gott ist da mit drin. Die Feinde gehen. Das ist ein Zeichen Gottes. Wir müssen also nun die Lose nicht herausziehen, um den Willen Gottes herauszufinden, denn es ist nun offensichtlich. Es ist eindeutig. Wenn sie rennen, sollten wir sie mit unseren Waffen und unseren ganzen Gabeln und Geräten jagen. Und das tun sie dann. In Vers 20, 21, auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen waren, die sich gegen das Volk Israel gestellt hatten, selbst die wandten sich nun wieder gegen die Philister und haben sich mit den Israeliten wieder verbündet. Vers 22, auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, und sie setzten jenen im Kampf nach. Also alle von Israel verbinden sich nun wieder. Warum? Denn sie sehen die Hand ihres Gottes, wie sie ihnen zur Errettung hilft. Und das waren einfache Mittel, die Gott gebraucht hat, durch Menschen, die an ihn glaubten und die gemäß seiner Verheißung handelten. Diese gewöhnlichen Dinge. Und so kämpfen sie. Und sie jagen ihnen nach. Und es wird gesagt, am Ende dieses Berichts, der Kampf wogte bis Bet-Aven, also weg vom Volk Israel. Und in Vers 23 sagt dann der Berichterstatter, der 1. Samuel geschrieben hat, er sagt was Wichtiges, was wir wissen müssen. Er sagt nicht, und das war der Tag, wo wir befreit wurden, durch die Hand von Jonathan oder den großen Waffenträger. Er sagt nicht, dass Saul nun Jonathan nachgegangen ist und sie ihre Feinde besiegt haben. Denn es war ja der große Tag des Sieges der Armee von Israel. Aber er sagt in Vers 23 was anderes. So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Wer rettete sie? Gott rettete sie. Er ist souverän über alle Dinge. Alles, was geschieht, ist gemäß seines Willens, seinem Zweck, seine Freundlichkeit, Gnade und Treue gegenüber seinem Volk. Und Freunde, wir müssen das sehen als das, was es ist. Es ist ein Zeugnis über den Charakter unseres Gottes. Er lässt sein Volk nicht im Stich. Er tat es nicht mit Israel und er tut es auch nicht uns gegenüber. Wenn wir zu ihm rufen, er erwartet dann, dass wir die Dinge tun, die wir im Glauben tun sollen. Das sind tausende Dinge. Es kann heißen, dass wir im Glauben die Behandlung gegen eine Krankheit annehmen. Es kann sein, dass wir im Glauben einen Job suchen, auch wenn wir nicht immer das Ende sehen. Vielleicht beruft Gott dich ja sogar, ein Missionar zu sein. Und du weißt vielleicht nicht, Gott, ich spreche diese und jene Sprache nicht, ich war nie in diesem Land, ich spreche keinen Deutsch, aber ich denke, ich glaube dir und ich folge dir, und auch wenn ich nicht weiß, wie wir leben und wie wir leben werden, aber ich folge dir. Es kann tausende Dinge in deinem Leben bedeuten. Gott kennt jedes Haar auf deinem Haupt und er weiß um jedes Essen, das du jemals essen wirst, und jeden Atemzug, den du jemals nehmen wirst. Das musst du hören. Gott ist souverän und er liebt sein Volk. Und so können wir im Glauben handeln, wissend, dass er uns liebt und dass er mächtig ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir lieben dich und wir danken dir für dein Wort, das Zeugnis deiner Treue und die Handlungen, die du durch die Geschichte hindurch getan hast. Wir bitten dich, dass du uns stärkst wie Jonathan, dass wir dich kennen, dass wir dich sehen in deiner Macht, in deiner Freiheit zu handeln. Dass wir dir glauben, dass du dein Volk segnest. Wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde segnest. Dass wir mutig sein mögen. Dass auch die wenigen, unsere kleine Gemeinde, nicht mal 600, dass selbst nur ein oder zwei von uns große Dinge tun mögen können, weil du souverän bist. Bitte segne uns, segne demütigen Dienst und hilf uns alle in der kommenden Woche auch aufrecht zu stehen und gestärkt zu sein durch deine Vorsorge und Fürsorge. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.